Welche Rolle spielt die Auferstehung Jesu in deinem Glaubensleben? Ist es wichtig zu wissen, ob Jesus leiblich auferstanden ist? Können wir das überhaupt wissen? Theologen zum Beispiel wie Rudolf Bultmann haben immer wieder entweder die leibliche Auferstehung und damit die Himmelfahrt Jesu ganz geleugnet oder zumindest angenommen, man könne darüber keine Klarheit haben. Dabei wird behauptet, das sei für unser Glaubensleben auch überhaupt nicht wichtig. Ganz anders das Neue Testament. Nach dem Neuen Testament gehört die leibliche Auferstehung zu den wichtigsten Ereignissen der Weltgeschichte und auch der Heilsgeschichte. Also, warum musste Jesus denn leiblich auferstehen? Der Sünde Sold hat er ja bezahlt am Kreuz auf Golgatha. Alles erledigt, oder? Er hat ja auch selber gesagt, es ist vollbracht. Und doch ist diese zentrale Frage, die wir uns heute stellen wollen, für unser Glaubensleben eben enorm wichtig. Und wir wollen die Antwort nicht irgendwo in der Welt suchen, sondern da, wo wir sie ohne Zweifel erhalten, aus der Bibel. Denn auch in der Bibel gab es schon Zweifel an der Auferstehung Christi. Es ist also kein Phänomen der heutigen Zeit oder der Zeit der Aufklärung, die irgendwann Ende 18. Jahrhundert begann. Denn schon Paulus musste die Auferstehung allgemein und die von Jesus insbesondere verteidigen. Und das lesen wir in 1. Korinther in den Versen 15, 13 bis 8, Kapitel 15, 13 bis 18. 1. Korinther, Kapitel 15, die Verse 13 bis 18. Das ganze Kapitel 15, und das sind nicht wenige Verse, über 50 Verse, geht nur um die Auferstehung. Kapitel 13, wo es um die Liebe geht, wenn man keine Liebe hat, sind sehr viele Verse weniger. Also Paulus nimmt dieses Thema sehr ernst. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so schreibt er, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Was Paulus, der ehemalige Verfolger der Gemeinde, verteidigt, dokumentiert der Chronist Lukas ebenso. Und zwar in den Versen der Apostelgeschichte 2, 22 bis 36 und Apostelgeschichte 3, 12 bis 21. Ich werde diese Verse jetzt nicht vorlesen, aber ich werde sie während meiner Predigt dann zitieren. Denn Lukas erklärt somit als erstes die Grundlage der Hoffnung, warum wir auferstehen werden, die gegenwärtige Auswirkung der Hoffnung und eben die zukünftige Erfüllung der Hoffnung. Wir haben am letzten Freitag von Andreas gehört, dass Gottesfurcht Hoffnung gibt. Der Schächer am Kreuz vertraute Jesus, als er sagte, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hoffnung, die sich ohne die leibliche Auferstehung des Herrn und der Toten nicht erfüllen könnte. Denn der Schächer ist am Kreuz gestorben, wie wir in Johannes 19 nachlesen können. Kommen wir zur Grundlage der Hoffnung. Petrus spricht zu dem Volk im Kapitel in Apostelgeschichte 2, 22 folgende, können wir das nachlesen. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Und in Apostelgeschichte Kapitel 3 lesen wir ab den Versen 14 zum Kontext. Es ist die Situation, wo Petrus und Johannes zum Tempel gehen, dann kommt ein Gelähmter auf, treffen sie auf einen Gelähmten und sie heilen ihn. Er wollte eigentlich nur Geld haben, aber Geld und Gold hatten sie nicht, deswegen hat er die Heilung bekommen. Und das hat natürlich das anwesende Volk verwundert. Und da spricht Petrus zu ihnen in Kapitel 3, die Verse 14 bis 15 und 18. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt wird. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsste, auf diese Weise erfüllt. Nach Apostelgeschichte 3,15 sagt Petrus, den Urheber des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott von den Toten auferweckt. Dessen Zeugen sind wir. Jesus, der Sohn Gottes, wird hier als Urheber des Lebens bezeichnet. Und mit dem Leben, was hier genannt wird, ist das göttliche Leben gemeint, das wir aus der Gemeinschaft mit Gott empfangen. Jesus ist nicht nur als Erlöser der Urheber des Lebens, sondern auch Schöpfer des ganzen Universums. Durch ihn ist alles geschaffen. Und als Schöpfer aller Dinge ist er Gott Vater gleich und ebenfalls ewig wie Gott Vater. Doch warum musste der Schöpfer aller Dinge sterben? Der Mensch, der durch Jesus in seinem Ebenbild geschaffen wurde, ist durch die Sünde von Gott getrennt worden. Und damit hat der Mensch die Quelle seines Lebens verlassen und ist Sklave der Sünde geworden und auch des Todes. Die erste und direkte Folge der Sünde ist der Tod. Die Trennung der Gemeinschaft mit Gott, denn das bedeutet Tod, Trennung. Von Natur aus lebt jeder Mensch ohne echte Gemeinschaft mit Gott und damit im geistlichen Tod. Und damit hängen die vielen Leiden in unserem Leben auch zusammen. Und nicht nur die körperlichen, auch die seelischen Leiden. Die weitere Folge der Sünde ist der leibliche Tod. Und die letzte Folge der Sünde ist der ewige Tod. In der ewigen Trennung von Gott nach dem leiblichen Tod. Können wir in Offenbarung nachlesen. Der sogenannte zweite Tod. Jeder Mensch ist diesem Kreislauf von Sünde und Tod von Natur aus unterworfen. Er kann sich nicht daraus befreien. Das kann nur der Schöpfer selber tun. Darum ist Jesus Christus, der Schöpfer aller Dinge, auf diese Erde gekommen und hat die Konsequenz der Sünde getragen. Er ist für unsere Sünden gestorben, damit wir durch die Vergebung befreit werden. Er hat Satan, den Urheber der Sünde, gerichtet. Er ist für unsere Sünden gestorben, damit wir durch die Vergebung befreit werden können. Das habe ich jetzt zweimal gesagt, aber das ist nicht schlimm, stimmt trotzdem. Wäre Jesus aber im Grab geblieben, so wäre sein Sieg nicht vollkommen. Erst dadurch, dass Jesus auch die Folgen der Sünde, nämlich den Tod, durchbricht und überwindet, wird sein Sieg vollkommen. Durch die Auferstehung Jesu wird sichtbar, dass Jesus nicht nur die Sünde, sondern auch den Tod als Folge der Sünde überwunden hat. So ist Jesus leibliche Auferstehung nicht nur die Voraussetzung unserer zukünftigen leiblichen Auferstehung, sondern auch des gegenwärtigen Sieges über die Sünde. Weil Jesus auferstanden ist, lebt er durch den Glauben in uns und lässt uns Anteil haben an diesem Sieg über Sünde und Tod. Nicht wir haben den Sieg errungen, Jesus hat den Sieg errungen. Aber wir sind Teilhaber, wir sind Nutznießer von diesem Sieg. Und damit ist Jesus durch die Auferstehung nochmals Urheber des Lebens geworden. Können wir ganz sicher sein, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Unter anderem die folgenden Punkte bestätigen die Auferstehung Jesu. Die leibliche Auferstehung wird direkt oder auch indirekt bereits im Alten Testament verheißen. Ich möchte uns eine Stelle lesen. Ich habe noch mehrere aufgeführt, aber das würde zu weit führen. Ich möchte uns Jesaja 53, 10 lesen. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Das geht nur, wenn man lebt. Nach Zacharja 12, 10 sagt Gott, Jahwe, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Damit wird klar zum Ausdruck gebracht, dass der durchbohrte Leib des Messias hier mit Gott identifiziert wird und auferstehen wird. Ein toter Messias nützt uns nichts. Die Auferstehung Jesu ist historisch so gut bezeugt wie kein anderes Ereignis in der Weltgeschichte. Glauben wir nicht der leiblichen Auferstehung Jesu, so müssten wir konsequenterweise überhaupt nicht an die Geschichte glauben. Hat es Napoleon gegeben? Ich kenne keinen, der hier sitzt, der ihn erlebt hat. Oder? Wenn wir nicht an die Auferstehung Jesu glauben, brauchen wir auch nicht an Napoleon glauben. Es ist so. Wir können uns nicht aussuchen, was wir glauben oder was wir nicht glauben. Wir müssen es darauf vertrauen. Und der Bibel können wir vertrauen. Durch und durch. Der Mut und die Verwandlung der Jünger Jesu am Pfingsten bestätigt, dass sie vollkommen überzeugt waren, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Wir haben eben in der Lesung gehört, sie haben nicht geglaubt, dass Jesus auferstehen wird. Das war in ihrem Denken noch nicht verankert. Sie wussten von der Auferstehung der Toten, aber sie wussten nicht, dass Jesus nach 3 Tagen auferweckt wird. Und als es dann soweit war, war es ihnen nicht bewusst. Die Folge von Jesu leiblicher Auferstehung ist das, was er verkündigt hat, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und nach Philipper 3, 21 wird Jesus bei seiner Wiederkunft den Leib unserer Niedrigkeit verwandeln in die Gestalt des Leibes seiner Herrlichkeit. Damit ist die leibliche Auferstehung Jesu die Grundlage für unsere Zukunftshoffnung und die Grundlage für die Erfüllung aller biblischen Verheißungen. Jesus überwindet somit durch seinen Tod und seine Auferstehung die Folgen der Sünde, und zwar durch das geistliche Leben mit der inneren Erneuerung des Menschen in seiner Beziehung zu Gott durch die Wiedergeburt. Die leibliche Auferstehung nach seiner Wiederkunft, wie wir es in 1. Korinther 15, 20 lesen, und das ewige Leben in der Gegenwart Gottes nach der leiblichen Auferstehung. Nach Römer 4, 25 ist Jesus Christus unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden. Frieden mit Gott, ewiges Leben, Heilung von jeder Schuld, Gott als Retter und Helfer zu kennen, das sind wunderbare Gaben Gottes an uns, wenn wir uns ihm durch Jesus Christus zuwenden. Hast du diese Gabe Gottes angenommen? Ist der auferstandene und gen Himmel gefahrene Jesus Christus dein Erlöser und Herr? Wenn wir unsere Sünden bekennen und Jesus Christus in unser Leben aufnehmen, erlangen wir durch ihn vor Gott Sündenvergebung und werden Kinder Gottes. Durch die Auferstehung Jesu Christi sind wir nach 1. Petrus 1,3 wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Diese lebendige Hoffnung prägt jetzt schon unser Leben. Und es gilt, diese zentrale Botschaft der Hoffnung allen Menschen mitzuteilen, weiterzusagen. Es gilt, Menschen zu helfen, dass sie an dieser Hoffnung teilnehmen können und somit ein sinnvolles Leben erlangen. Es gibt für Gott keinen hoffnungslosen Fall. Die leibliche Auferstehung Jesu ist aber die Voraussetzung zu unserer Wiedergeburt. Schauen wir auf die gegenwärtige Auswirkung der Hoffnung, dem zweiten Punkt. Nochmals Apostelgeschichte 2, 32 bis 33. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Wer den auferstandenen Jesus in seinem Leben aufnimmt und wer sein Leben dem auferstandenen Jesus anvertraut, wird durch den Heiligen Geist wiedergeboren und damit ein Kind Gottes. Diese innere Erneuerung wird sein Leben von nun an prägen. Es geht nicht so weiter wie bisher. Es ist ein neues Denken da. Es ist ein anderes Handeln da. Die Auferstehung Jesu ist auch und vor allem die Voraussetzung für die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten und der Gründung der neutestamentlichen Gemeinde. Wer durch den Geist Gottes wiedergeboren ist, gehört zur neutestamentlichen Gemeinde. Und diese Gemeinde ist Ausdruck der erneuernden Kraft des auferstandenen Herrn. Die Gemeinde Jesu ist heute das Zeugnis für die Welt, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist und lebt. Durch die Gemeinde wird Gottes zukünftiges Heil schon jetzt ein Stück weit Wirklichkeit, trotz Kummer und Leid. Das kann zum Beispiel darin sichtbar werden, dass wir von Krankheiten geheilt werden. Das ist nicht Voraussetzung, aber diese Heilungen geschehen. Sie sind zeichenhaft. Das heißt mit anderen Worten, dass auch Christen nicht immer geheilt werden und dass auch sie noch physisch sterben. Wir werden nicht lebendig in den Himmel aufgefahren, wie es uns die katholische Kirche mit Maria weismachen möchte. Aber sie wissen auch, dass durch Jesus alles schon überwunden ist. Der Tod ist nicht der Endpunkt. Jeder einzelne Gläubige ist durch das veränderte Leben der Welt ein Zeugnis der Auferstehung Jesu. Jesus in uns und durch uns sollte nun das Motto eines jeden Gläubigen sein. Und wer nach diesem Motto lebt, lebt für die Gemeinde Jesu. Er ist nicht bestrebt, in erster Linie reich zu werden oder in der Welt erfolgreich zu sein oder was ihm sonst wichtig erscheint. Sein Lebenszweck ist neben der Verherrlichung Gottes der Bau der Gemeinde Christi. Danach streben wir. Er setzt seine Fähigkeiten und Gaben dafür ein, dass die Gemeinde Jesu auferbaut wird. Das geschieht dadurch, dass Menschen durch den Glauben an Jesus und die Wiedergeburt der Macht Satans und der Sünde entrissen werden, dass sie im Glauben gefestigt werden und dass sie zugerüstet werden für die verschiedenen Aufgaben in der Gemeinde und für die Gemeinde. Glaubst du an die Auferstehung Jesu? Glaubst du, dass er gen Himmel gefahren ist und von dort aus wiederkommen wird? Weißt du, dass du für dein ganzes Leben in diesem auferstandenen Herrn verantwortlich bist? Nach dem Tod ist nicht alles aus. Es gibt eine Auferstehung der Gerechten und Ungerechten. Apostelgeschichte 24 lesen wir das. Das Leben dauert ewig. Das irdische Leben ist uns gegeben, um in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Lehnst du Jesus und damit Gott ab, wirst du die Ewigkeit auch nicht bei dem Herrn verbringen. Einen Umweg über das Fegefeuer, das gibt es nicht. Darum ist es wichtig, sich jetzt in diesem Leben zu entscheiden, so kurz es auch sein mag. Lass dein Leben ein Zeugnis der veränderten Kraft des auferstandenen Herrn Jesus sein, indem du dich mit dem Heiligen Geist erfüllen lässt und dich von ihm leiten lässt. Wenn du dem Geist Gottes Raum gibst, wird für dich auch die zukünftige Hoffnung in Erfüllung gehen. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Nochmals, Petrus und Johannes gingen zum Tempel, wollten anbeten, zur neunten Stunde, Apostelgeschichte 3. Da kamen sie auf einen Gelähmten und den haben sie geheilt. Und in Apostelgeschichte 3, 20 bis 21, die möchte ich uns jetzt nochmal lesen. Und er, ich werde ab 19 lesen, so tut nun Buße, sagt Petrus zu denen, die das Wunder erlebt haben, und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Petrus bezieht sich in diesen zwei Versen 20 bis 21 auf die Verheißung des Alten Testaments, die Gott dem Volk Israel gegeben hat und die durch den kommenden Erlöser, in Erfüllung gehen sollten. Wiederherstellung alles dessen, oder wie es nach der Elberfelder Übersetzung heißt, Wiederherstellung aller Dinge, meint nicht, dass es hier eine Allversöhnung gibt, wie es manchmal so verstanden wird. So, dass am Schluss alle Menschen und selbst der Teufel und die Dämonen gerettet würden. Das nicht. Davon ist in diesem Text nicht die Rede. Petrus betont, dass der Himmel Jesus aufgenommen hat, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung all dessen, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Mit anderen Worten, wenn Jesus sichtbar vom Himmel her wiederkommt, wird die Wiederherstellung all dessen kommen. Und das wird nicht im Sinn der Allversöhnung geschehen, von der Origenes zum Beispiel überzeugt war. Vielmehr wird es eine Wiederherstellung im Einklang mit den Verheißungen des Alten Testaments geben, da all dessen durch diesen Relativsatz von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat, klar definiert ist und dementsprechend auch eingeschränkt ist. Keine Allversöhnung. Dann werden nach den Worten Petrus für Israel die verheißenen Zeiten der Erquickung kommen. Jeremia 23, 8. So wahr der Herr lebt, der den Samen des Hauses Israel aus dem Land des Nordens heraufgeführt und wiedergebracht hat, und aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe, und sie sollen wohnen in ihrem Land. Und Kapitel 24, Vers 6, und ich werde mein Auge auf sie richten zum Guten und sie wieder in dieses Land zurückbringen. Und ich werde sie bauen und nicht niederreißen, pflanzen und nicht ausreißen. Bereits Jesus hatte darauf hingewiesen, dass Elia zwar kommt und alle Dinge wiederherstellen bzw. wiederherstellen wird, und das lesen wir in Markus 9, 12. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Auch an dieser Stelle ist nicht von Allversöhnung die Rede. Es gibt ja ein besonderes Wort, das heißt im Griechischen Anapsyxis, das heißt Erquickung. Und das an dieser Stelle in Bezug auf die verheißene Erquickung für Israel gebraucht wird. Und das erscheint in der Septuaginta nur in 2. Mose 8,11. Und es ist auch interessant, dass in der Septuaginta das Wort Anapsyche, Erholung bzw. Erquickung erscheint, wo wir lesen, Jeremia 49, 31, macht euch auf, zieht ins Feld gegen das sorglose Volk, das, hier, das so sicher wohnt, spricht der Herr. Sie haben weder Tore noch Riegel und wohnen für sich allein. Dieses ruhige und sichere Wohnen verheißt Gott seinem Volk für die Zukunft. Und eingeleitet wird dies durch das Kommen des Erlösers. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Jeremia 23. Jesus spricht in diesem, Petrus spricht in diesem Zusammenhang von der Wiederherstellung all dessen, wobei im Griechischen das Wort Apokodisais gebraucht wird. Dieses Wort, das im Neuen Testament nur an einer Stelle in der Septuaginta gar nicht vorkommt, das ist ein altes Wort, das bedeutet, in seine alte Lage versetzen bzw. wiederherstellen bedeutet. Und in Apostelgeschichte 1,6 wird es gebraucht, wo die Apostel Jesus fragen, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königschaft wieder her? Und dieser Zusammenhang zeigt, dass Petrus sich auf die Wiederherstellung der königlichen Herrschaft Gottes in Israel und damit auf die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen bezieht. Das war jetzt viel Theorie, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht alle eingedöst, aber es ist nicht unwichtig, denn in diesem Sinn wird das Verb auch noch anderswo gebraucht. Und in Malachi finden wir dieses Wort auch im Hebräischen mit dem Wort Schuf. Und dieses hebräische Wort wird im Alten Testament überwiegend in Bezug auf die Abkehr des Volkes Israel und der Sünde und dem Götzendienst und die Rückkehr zu Gott gebraucht. Auch dadurch wird deutlich, dass die Wiederherstellung eng mit der Umkehr des Volkes zusammenhängt. Dazu möchte ich uns Jeremia 15, Kapitel 15, Vers 19 lesen. Darum, so spricht der Herr, wenn du umkehrst, will ich dich umkehren lassen oder wiederherstellen, zurückbringen, dass du vor mir stehst. Und wenn du Edles bringst und nichts Gemeines absonderst, sollst du wie mein Mund sein. Sie sollen zu dir umkehren, du aber sollst nicht zu ihnen umkehren. Und ich werde dich für dieses Volk zu einer festen, ehernen Mauer machen. Und sie werden gegen dich kämpfen, aber dich nicht überwältigen. Denn ich bin mit dir, um dich zu retten und dich zu befreien, spricht der Herr. Es fällt auf, dass das Wort in Texten gebraucht wird, in denen Gott Israel verheißt, sie zurück in das verheißene Land zu bringen und ihnen diesem Land Ruhe zu schenken. Das ist zurzeit nicht der Fall. Israel lebt nicht in Ruhe und Frieden. Das sehen wir zurzeit ganz besonders. Petrus bezieht sich offensichtlich in Apostelgeschichte 3, 20, 21 auf diese alttestamentliche Verheißungen. Dass die Erfüllung dieser Verheißung die Umkehr Israels zurück zu seinem Gott voraussetzt, das ist die zentrale Botschaft. Und das bereits im Alten Testament. Und damit ist klar, die Auferstehung Jesu ist für uns die Garantie dafür, dass sich Gottes Verheißung für die Zeit des Endes aller erfüllen wird. 2. Korinther 1, 18 bis 20 möchte ich uns noch lesen. Doch Gott ist treu, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Wer den auferstandenen Herrn Jesus in seinem Leben aufgenommen hat, ist damit hineingenommen in diese Zukunftshoffnung. Ohne die leibliche Auferstehung Jesu gibt es keine Himmelfahrt Jesu und damit auch keine Wiederkunft Jesu. Somit gäbe es für uns auch keine Zukunftshoffnung. Nun aber ist Jesus auferstanden und gen Himmel aufgefahren. Er ist damit die Gewissheit unserer Zukunft, unserer Hoffnung. Das schließt zuerst die Gewissheit mit ein, dass auch wir leiblich auferstehen werden, wie Jesus leiblich auferstanden ist. Und dass wir anschließend einen Herrlichkeitsleib tragen werden, der nicht mehr von Leib und nicht mehr vom Leid dieser Welt geplagt wird. Ja, wir werden in der ewigen Herrlichkeit bei Gott sein. Auch alle Heils- und Friedensverheißungen, die Gott Israel im Alten Testament gegeben hat, werden erst durch den wiederkommenden Jesus in Erfüllung gehen. Und nur diejenigen Israeliten, die an Jesus glauben, werden daran Anteil haben. Damit wird erkennbar, dass eine Erneuerung der Welt nur durch Vergebung und innere Erneuerung gegeben werden kann. Diese Zukunftshoffnung prägt entscheidend die Lebenshaltung der ersten Christen. Sie wussten, dass sie noch nicht im Himmel waren. Sie wussten auch, dass sie aus dieser Erde kein Paradies machen können. Das wissen wir auch. Wir können es nicht tun, bevor Jesus wiederkommt. Sie wussten auch, dass Christen auf dieser Erde immer Fremdlinge und Gäste sind. Gleichzeitig lebten sie aber in einer lebendigen Hoffnung, die ihnen mitten im Leiden die Kraft gab, Gott hier von ganzem Herzen zu lieben. Auch wir dürfen und sollen jetzt schon unser Leben durch diese Gewissheit und Hoffnung prägen lassen. Die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus war nicht imaginär oder eine Erklärung für etwas, das dem Menschen unmöglich ist. Die Auferstehung Christi ist real und für uns ein Glaubensgrundsatz, ebenso die Auferstehung derer, die durch den Glauben an Christus Jesus gerettet sind und derer, die verloren gehen. Wenn du das glaubst, ist das die Grundlage deines neuen Lebens durch Christus als Zeugnis für Christus und das Leben in Ewigkeit in Christus, bei Christus. Lass dir diese Hoffnung nicht nehmen. Amen. Lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Großer, allmächtiger Gott, vor Grundlegung der Welt wusstest du, was geschehen wird. Du wusstest, als du Menschen machtest, dass sie Sünder werden, dass sie sündigen werden. Wir sind nicht besser als Adam und Eva und wir hätten genauso versagt wie sie. Aber du hast auch den Ausweg geschaffen aus dieser Sünde, aus diesem Kreislauf von Sünde und Tod. Wir dürfen leben durch dich, Herr Jesus. Am Kreuz hast du bezahlt und durch die Auferstehung hast du es bestätigt, dass die Sünde und der Tod überwunden sind. Wir danken dir dafür. Durch die Auferstehung hast du bestätigt, dass wir einst die Herrlichkeit bei dir verbringen dürfen. Denn du bist der Erstgeborene und viele werden noch kommen. Wir dürfen dazu zählen, dass wir einst die Ewigkeit gemeinsam mit dir verbringen. Hilf uns, dass wir diese Botschaft dir zur Ehre weitertragen, dass noch viele Menschen zu dir kommen, dich verehren und verherrlichen und die Gemeinschaft mit dir in Ewigkeit haben. Lob, Dank und Anbetung sei dir gebracht, Herr Jesus, und unsere Liebe, jetzt und in Ewigkeit. Amen.